Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und dem Programm, wie die EU Kryptowährungen regulieren will. Aber zunächst zum Klimawandel, der teuer werden kann, nicht nur für die Versicherungsbranche, die Schäden aus Wetterextremen abdecken muss, sondern auch für Banken. Zum einen können auch Sie oder Ihre Kunden von Unwetter betroffen sein. Da geht es um die physischen Risiken und dazu kommen noch transitorische Risiken, die entstehen, wenn sich Banken nicht angemessen auf den grünen Umbau der Wirtschaft vorbereiten. Zum Beispiel zu viele Kredite in klimaschädlichen Branchen vergeben. Werden derartige Klimarisiken überhaupt von den großen Banken wahrgenommen? Das wollte die EZB-Bankenaufsicht wissen und was dabei herauskam, berichtet Mischa Erhard.
Das Ergebnis des ersten Klimastresstests für Banken in Europa ist ernüchternd.
More than half of participating banks don't have climate stress test capabilities in place.
Fast 60% der getesteten Banken erfüllen also noch nicht die Voraussetzungen, adäquat über Klimarisiken in ihrem Geschäft im Rahmen eines solchen Stresstests überhaupt Auskunft geben zu können, sagte Frank Elderson, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Dem Klimastresstest unterzogen haben die Bankenaufseher der EZB 104 vornehmlich größere Banken Europas, die sie direkt überwachen. Sie stehen für rund 80% des Bankenmarktes in den 19 Mitgliedsländern des Euroraumes. Für 41 Banken wurden zudem spezielle Negativszenarien durchgespielt.
The overall impact of the 3-year transition disorderly scenario amounts to 70 billion euro.
Verluste von rund 70 Milliarden Euro würden die 41 Banken erleiden, wenn etwa unvorhergesehene Wetterereignisse in einer Periode von 3 Jahren verstärkt auftreten würden. Alles in allem ernüchternd ist auch die Tatsache, dass dem Test zufolge nur 20% der Banken Klimarisiken bei ihrer Kreditvergabe berücksichtigen. Zudem hat der Stresstest zutage gefördert, dass die Banken im Geschäft mit Unternehmenskunden fast 2/3 ihrer Erträge aus treibhausgasintensiven Branchen generieren. Direkte Konsequenzen haben solche Ergebnisse dieses ersten Klimastresstests der EZB erst einmal nicht. Denn anders als die bereits etablierten Bankenstresstests hat der Klimastresstest keine Auswirkungen etwa auf die Kapitalanforderungen für die Banken. Da es sich quasi um eine erste Übung in dieser Hinsicht handelt, veröffentlicht die EZB auch nicht die Ergebnisse für einzelne Banken. Neben mangelndem Risikomanagement hinsichtlich Klimarisiken gäbe es aber auch positive Beispiele.
We see those across different jurisdictions, which we tend to assess as a positive.
Wir sehen das positiv, weil es zeigt, dass wir nichts Unmögliches verlangen. Was wir erwarten, kann durch Banken erfüllt werden in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen Geschäftsmodellen. So Frank Elderson. Die positiven Beispiele aus der Bankenbranche will die Europäische Zentralbank im letzten Quartal dieses Jahres veröffentlichen. Banken mit mangelndem Risikomanagement seien aufgefordert, sich in diesem Punkt zu verbessern. Denn Klimarisiken gehörten in Zukunft zu den Prioritäten der EZB. Beim Deutschen Bankenverband sieht man den ersten Klimastresstest positiv, denn er helfe den Instituten, mögliche langfristige Risiken besser zu identifizieren und sich dagegen wappnen zu können.
Wir haben ja bei Klimarisiken vor allem die Herausforderung, dass wir sehr weit in die Zukunft schauen müssen. Und Szenarioanalysen bzw. auch Stresstests sind eben ein gutes Instrument, um solche Auswirkungen, solche Entwicklungen einmal zu analysieren. Also ja, das hilft auf jeden Fall zum besseren Verständnis, diese Klimarisiken bzw. diesen Risikotreiber auch zu verstehen.
Sagt Thorsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit beim Bundesverband der Deutschen Banken. Fest steht, dass Europas Banken offensichtlich noch einiges zu tun haben, um Klimarisiken angemessen zu berücksichtigen.
Soweit Mischa Erhard über den ersten Banken-Klimastresstest, den wir mitnehmen in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Durchfallen war ja nicht möglich, dennoch schnitten die Banken schon ziemlich schlecht ab. Gibt es darauf Reaktionen?
Also ich würde durchaus sagen, dass das Zeugnis, das die EZB den Banken mit Blick auf das Klima ausgestellt hat, richtig schlecht war. Aber für Anleger scheint das heute keine Bedeutung zu haben. Bankaktien sind sogar deutlich im Plus. Deutsche Bankaktien mit 2,5%, Commerzbankpapiere klettern um fast 6%. Dennoch müssen Banken, wie wir gehört haben, keine Konsequenzen fürchten. Aber schauen wir uns die Ergebnisse noch mal genauer an, und zwar mit dem Finanzexperten von Greenpeace, Mauricio Vargas, und seine Reaktion auf die Ergebnisse dieses Klimastresstests.
Ich habe die Ergebnisse gelesen und bin ziemlich schockiert. Zum einen, dass eben so wenig Banken die Klimakrise in ihre Kreditvergabe überhaupt berücksichtigen. Und zum anderen eben auch, dass fast 2/3 der Gewinne aus dem Unternehmensgeschäft aus Geschäften mit äußerst klimaschädlichen Geschäftsmodellen stammt.
Also da ist ja noch gar nichts passiert oder kaum was passiert bei den Banken.
Der Stresstest hat offengelegt, dass die Banken hier ihre Hausaufgaben nicht machen und so wie natürlich viele andere gesellschaftliche Spieler die Dramatik der Klimakrise nach wie vor systematisch unterschätzen.
War es dann tatsächlich am Ende doch sinnvoll, überhaupt diese Bestandsaufnahme zu machen?
Ich denke schon, dass es wichtig und richtig war, diesen Stresstest zu machen. Die EZB ist wirklich bestrebt, das Thema der Klimakrise und die daraus resultierenden Risiken für den Finanzsektor zu adressieren. Aber richtig ist auch, dass das wirklich nur ein erster zahnloser Testlauf war. Das heißt, es muss schon noch vieles verbessert und geändert werden, gerade auch was die Realitätsnähe der Szenarien betrifft. Da ist wirklich noch Luft nach oben.
Noch gibt es ja keine Konsequenzen. Zukünftig könnte es aber auf die Eigenkapitalanforderungen durchschlagen. Dann geht es ja ans Eingemachte. Bringt das die Banken zum Umdenken?
Davon bin ich überzeugt, dass wenn der Stresstest und die daraus resultierende Risikovorsorge, die für die Banken dann folgt, kommt, dass natürlich dann klimaschädliches Kreditgeschäft für die Banken riskanter wird, teurer wird und damit weniger attraktiv. Aber das ist ja genau das, was wir wollen, um eben die Risiken für die Finanzstabilität, die aus der Klimakrise resultieren könnten, zu adressieren.
Aber die Frage, was man noch finanzieren kann, ist ja nicht einfach zu beantworten. Das Europaparlament sieht auch Gas- und Atomkraft als grün und nachhaltig an. Das wird in die Taxonomie aufgenommen und das passt doch hinten und vorne nicht zusammen.
Dass das Europäische Parlament und die Kommission nun Gas und Atom als nachhaltig ansieht, entbehrt ja jeglicher wissenschaftlicher Evidenz. Sowohl die Expertenräte als auch die Fachausschüsse im Parlament haben dagegen gestimmt. Aber in der Kommission im Parlament haben sich eben Lobbygruppen und Interessensvertretungen durchgesetzt. Damit ist die Taxonomie eigentlich ad absurdum geführt und das ist sehr bedauerlich.
Aber das heißt ja auch umgekehrt für Banken, dass sie weiter unbedenklich Geld in fossile Energien und in Atomkraft stecken können.
Ja, das Risiko ist jetzt enorm gestiegen, dass Banken sich hier ermutigen lassen, eben in diese nicht nachhaltigen Technologien zu investieren. Auf der anderen Seite hoffe ich aber doch, dass die Realitäten, die Vernunft obsiegt und Banken hier auch erkennen, dass Gas und Atom eben nicht langfristig nachhaltig und sinnvoll sind und diese Geschäfte nicht auswelten.
Man hat das Gefühl, es geht einen Schritt zurück, aber vielleicht auch einen Schritt nach vorne. Die EZB will ernst machen mit der grünen Geldpolitik. Ab Oktober sollen milliardenschwere Bestände an Unternehmensanleihen nach Klimakriterien umgeschichtet werden. Das fordern Sie ja schon lange, eine grüne EZB. Also der richtige Schritt?
Wir begrüßen diesen Schritt. Das ist ein wichtiger erster Schritt hin zu einer Integration von Klimakriterien in die Geldpolitik. Allerdings bleiben auch noch einige Fragen der konkreten Umsetzung offen. Und da muss die EZB eben weiterhin konsequent dranbleiben, dass eben diese Ankündigungen nicht nur leere Worte bleiben, sondern sich dann auch in handfesten Taten widerspiegeln.
Das war Mauricio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace. Und gerade kann man lesen, dass Italiens Banken mehr Vorsorge im Geschäft mit energieintensiven Firmen treffen wollen. Aber vielleicht hat also dieser Stresstest dann doch eine positive Wirkung.
Ja, das könnte sein. Schauen wir mal auf das aktuelle Börsengeschehen heute, Frau Holz, auf den Gesamtmarkt, den DAX heute. Da gibt es ja recht viel Bewegung. Gegen Mittag ist der DAX deutlich ins Plus gedreht. Warum?
Also zunächst hieß es hier tatsächlich abwarten, denn um 2:30 werden frische US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, die auch in die Bewertung der US-Notenbank mit einfließen werden, also die Zinsbeschlüsse beeinflussen können. Aber die Märkte haben ja auch die geopolitische Lage im Blick. Kurz nach 11, da gab es Meldungen, die den Gaspreis und den Aktienmarkt beeinflusst haben. Russland weist nämlich den Vorwurf zurück, das ist jetzt nicht so überraschend, dass die fehlende Gasturbine für Nord Stream 1 ein Vorwand sei für reduzierte Gaslieferungen. Man werde die Lieferungen wieder erhöhen, wenn die in Kanada reparierte Turbine zurückgebracht werde. Von der Bundesregierung heißt es wiederum, dass man positive Signale aus Kanada für die Siemens Energy Turbine bekommen habe. Das Zünglein an der Waage scheint wohl Kanada zu sein. Das Land habe seinen Widerstand gegen eine Lieferung aufgegeben, heißt es. Und der Gaspreis ist daraufhin von 185 Euro je Megawattstunde auf 171 Euro gefallen. Der DAX klettert wiederum um 0,8% auf 12.947 Punkte.
Und der Gasimporteur Uniper, der bleibt im Fokus. Der Uniper-Chef, der will sich heute Nachmittag auch noch äußern und wahrscheinlich nicht nur zum Energiesicherungsgesetz, für das jetzt auch der Bundesrat grünes Licht gegeben hat, oder?
Es dürfte um das Rettungspaket für Uniper gehen. Noch ist es nicht offiziell. Es gebe noch keine Entscheidung für konkrete Maßnahmen, heißt es von der Bundesregierung. Aber der Bremer Bürgermeister Bovenschulte, der hat schon Nägel mit Köpfen gemacht. Uniper soll möglicherweise mit 9 Milliarden Euro gestützt werden. Und das hat den Kurs ganz schön bewegt. Die Aktien, die waren zunächst tief im Minus, legten dann kräftig zu, geben aktuell aber wieder 0,4% nach.
Online-Hauptversammlungen sollen in Zukunft auch pandemieunabhängig möglich sein. Das hat der Bundestag gestern Abend beschlossen. Wie kommt das denn an bei Investoren?
Die sehen das kritisch. Sie zweifeln daran, dass die Aktionärsrechte wie bei Präsenzveranstaltungen gewahrt bleiben. Ingo Speich zum Beispiel bei der DK-Fondsgesellschaft für gute Unternehmensführung und Nachhaltigkeit verantwortlich plädiert klar für Präsenzveranstaltungen. Auch die Fondsgesellschaft von Union Investment will, dass Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären persönlich Rede und Antwort stehen. Die kommende Hauptversammlungen können Unternehmen noch virtuell abhalten. Siemens ist der erste Konzern, der dann aber Pflöcke einschlagen kann. Ich komme zum Euro, der fällt weiter auf einen Dollar 0,140. Es gibt Kursgewinne am Anleihemarkt. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 1,10% und Gold etwas tiefer bei 1.741 Dollar.
Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Es war ein Durchbruch in der vergangenen Woche, den der französische Finanzminister als Ende einer Ära des Wilden Westens in der Kryptobranche feierte. Die EU will als erster großer Wirtschaftsraum Kryptowährungen beaufsichtigen, denn als normales Zahlungsmittel sind sie kaum reguliert bislang und somit auch ein beliebtes Mittel, Zahlungsmittel bei Geldwäschern. Wie das neue Regelwerk aussieht und was es bringen soll, erklärt aus Brüssel Matthias Reiche.
Von über 48.000 Euro im März stürzte der Bitcoin auf unter 20.000. Die jüngsten Kurskapriolen zeigen, wie riskant und spekulativ Kryptowährungen sind, was ein Grund mehr sei, diese endlich zu regulieren, sagt der CSU-Abgeordnete Markus Ferber. Damit ließe sich dann auch die Geldwäsche besser bekämpfen, ist der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament überzeugt.
Es geht also im Wesentlichen um Zahlungen, die einen Kryptodienstleister umfassen. Transaktionen von Privatpersonen werden nicht erfasst. Mit der Einigung gelten für Kryptotransaktionen im Bereich der Geldwäschebekämpfung vergleichbare Regeln, wie wir sie in anderen Bereichen der Finanzwirtschaft heute schon kennen.
Die Handelsplattformen für Digitalgeld sollen künftig bei allen Transaktionen Informationen über Absender sowie Empfänger ermitteln und im Bedarfsfall an die zuständigen Behörden weiterleiten. Das ist längst überfällig, findet auch Martin Schirdewan. Denn der Kryptomarkt sei ein Geldwäscheparadies, sagt der neue Vorsitzende der Linkspartei und Fraktionschef im EU-Parlament.
Schätzungsweise jeder vierte Bitcoin-Anleger zum Beispiel hat einen kriminellen Hintergrund. Da tummeln sich Drogenkartelle, da wird Terror finanziert, Waffenhändler und Menschenhändler waschen ihr schmutziges Geld. Und deshalb ist es gut, dass jetzt mit stärkeren Transparenzordnungen dazu beigetragen wird, dass dieser Geldwäsche ein Ende bereitet wird und den Kriminellen damit auch die Geldwäsche erschwert und das Handwerk gelegt wird.
Eine Strafverfolgung war auf der Grundlage der geltenden Vorschriften bisher auch schon möglich, hält der Europaparlamentarier Patrick Breyer dagegen. Und wer seine Kryptowerte nicht bei einem offiziellen Dienstleister verwahrt, taucht auch künftig weiter nur als Code aus Zahlen und Buchstaben auf. Ebenso schwer bleiben direkte Transfers zwischen plattformunabhängigen Kryptobörsen zu kontrollieren. Doch gehe es bei dem Regelwerk, auf das sich EU-Parlament und Mitgliedsländer einigten, auch nicht um Kriminalitätsbekämpfung, ist der EU-Abgeordnete der Piratenpartei überzeugt.
Das erklärte Ziel, Geldwäsche und Terrorismus bekämpfen zu wollen, das ist nur ein Vorwand, um hier immer mehr Kontrolle über unsere finanzielle Privatsphäre zu bekommen.
Anonyme Zahlungen sollen verboten sein. Damit werde den Menschen die finanzielle Freiheit genommen, ist Patrick Breyer überzeugt.
Dabei sind zum Beispiel Oppositionelle wie Alexei Nawalny in Russland zunehmend auf anonyme Spenden in solchen virtuellen Währungen angewiesen, um ihre Arbeit überhaupt fortsetzen zu können. Wir sollten alle ein Recht darauf haben, online bezahlen und spenden zu können, ohne dass alle unsere Zahlungen personenbezogen aufgezeichnet werden.
Bis Ende 2023 soll das neue Regelwerk in der EU in Kraft treten. Die vorläufige Einigung muss noch von den zuständigen Ausschüssen und dem Parlamentsplenum sowie den Vertretern der Mitgliedstaaten gebilligt werden, was aber als Formsache gilt.
Über die EU-Regulierung für Kryptowährungen Matthias Reiche. Im Einzelhandel wie auch im Großhandel geht ohne Online-Plattform praktisch nichts mehr. Darüber werden zum einen die internen Firmenabläufe abgewickelt, zum anderen sind sie das Schaufenster für die Kunden. Und an dieser Stelle kommt die Digitalagentur DotSource ins Spiel. Die Thüringer bieten maßgeschneiderte Lösungen für Online-Shops und kümmern sich gleich noch um das Markenimage und die gesamte Shopping-Erfahrung. Mit diesem Konzept hat es DotSource in die erste Liga der deutschen Digitalbranche geschafft. Das Unternehmen aus Jena betreut Modeketten, Verlage oder auch den Schraubenmarktführer Würth. Sven Kochale mit dem Firmenporträt über den Online-Spezialisten, das aber erstmal in ein ganz analoges Einkaufszentrum führt.
Mitten im Zentrum von Jena liegt die Goethe-Galerie, ein quirliger Einkaufstempel aus Glas. Wer die Digitalspezialisten von DotSource besuchen will, muss hier durch. Denn die Firmenräume befinden sich ganz oben im 7. Stock. Von hier aus führt Wirtschaftsingenieur Christian Otto Grötsch ein Unternehmen, das anderen dabei hilft, in der bunten Welt des Internets wahrgenommen zu werden.
Wir bauen Online-Shops, wir bauen Homepages von Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass die schön aussehen.
Der digitale Kanal sei wichtiger als eine Filiale oder ein Katalog, sagt der 42-Jährige. Und er hat sein Geschäftsmodell darauf ausgerichtet. DotSource bietet nicht nur IT-Lösungen, sondern kümmert sich auch um die Schaufenstergestaltung der Online-Shops und den dazugehörigen Service. Außerdem sorgen die Thüringer dafür, dass sie bei ihren Kunden immer im Gespräch bleiben.
Das nennt sich Neudeutsch Content Marketing und das machen wir durchaus mit einem großen Aufwand. Also wir haben auch ein eigenes Marketing, also wir haben ein eigenes Blog, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, eigenen Instagram-Kanal, eigenen Facebook-Kanal, eigenen Spotify-Podcast. Zwei eigene Konferenzen. Wir produzieren auch tatsächlich selber Printmaterialien, zum Beispiel ein Trendbuch mit 100 Seiten zu digitalen Trends, was die Kunden immer zu Weihnachten geschickt bekommen.
Es ist ein bisschen so wie beim richtigen Shoppen unten im Einkaufszentrum. Kunden freuen sich über kleine Geschenke und Zugaben und sind dann gern bereit, wiederzukommen. Dass DotSource damit richtig liegt, zeigen die Geschäftszahlen. Aus dem Start-up ist inzwischen eine Firma mit rund 470 Mitarbeitenden geworden, an Standorten in Jena, Dresden, Leipzig, Berlin und Stuttgart. Zum Team gehört zum Beispiel Susanne Schneeweiß. Sie trifft sich gerade mit einem Kollegen beim Tischfußball. Das Kickerspiel steht in einem großzügigen, offenen Raum mit Küche. Von dort aus geht es direkt auf eine Terrasse mit beeindruckendem Blick auf Jena. Immer öfter, erzählt die Projektleiterin, würden hier jetzt auch Kunden empfangen. Und das hänge mit der Corona-Pandemie zusammen.
Es ist tatsächlich hier eine schöne Fläche, wo wir gemeinsam grillen, wo wir kickern, wo wir Tischtennis spielen. Und da wir ja hier so wunderbar mitten in Jena liegen, ist es auch immer so der präferierte Ort, sich hier zu treffen. Also auch unsere Kunden kommen mittlerweile sehr, sehr gern her. Sehr, also das merkt man auch so richtig nach dieser ersten Pandemiephase, dass viele Kunden vorher immer davon ausgingen, wir kommen zu ihnen, und jetzt merkt man, die Anfragen, dass man hierher kommt, werden immer mehr, und die wollen halt auch mal raus und die wollen mit uns gemeinsam die Atmosphäre hier genießen.
Wo es anderen Firmen reicht, einen Rechner mit Internetverbindung auf den Tisch zu stellen, gibt es bei Dotsource helle, weite Räume mit viel Glas. Es dominiert die Farbe Grün, es gibt sogar Moos in den Büros. Dazu Rückzugsecken mit Schaukelsessel und spezielle Spielbereiche für die Kinder der Mitarbeitenden, einschließlich Bällebad. Auch deshalb ist Bereichsleiter Markus Hartleb schon seit rund 10 Jahren dabei. In der schnelllebigen Internetbranche eine halbe Ewigkeit.
Das ist einfach auch viel das Thema Atmosphäre und wie man sich hier einbringen kann, wie man sich gestalten kann, wie man seine Karriere ausbauen kann, wo man das vielleicht in anderen Bereichen auch mal sieht, rechts und links schaut und das vielleicht nicht der Fall ist, sondern dass da eher sehr starre Strukturen vielleicht herrschen, und fühle mich hier zu Hause.
Die Firma ist in der Öffentlichkeit zwar weithin unbekannt, wird vom Bundesverband für digitale Wirtschaft gleichwohl zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands gezählt. Und im Gegensatz zu den ganz Großen sei die Firma noch immer Inhaber geführt, betont Gründer und Geschäftsführer Christian Otto Grötsch.
Unsere Wettbewerber sind im Prinzip aus verschiedenen kleineren Firmen zusammengekauft oder gehören großen Investmentfonds. Und wir mögen das aber eben total, dieses Familienunternehmen, dieses mittelständische Unternehmertum, dieser Zusammenhalt, das zu tun, was für die Menschen und für die Kunden am sinnvollsten ist und nicht, was für irgendeinen Investor sinnvoll ist, umzusetzen. Und auch die Kunden arbeiten lieber mit einem Unternehmer zusammen als mit einem, sag ich mal, investorengetriebenen Konstrukt, weil da einfach die Verantwortung höher ist.
In den nächsten 5 Jahren will das Unternehmen die Marke von 100 Millionen Euro Umsatz knacken. Damit das gelingt, braucht die Firma noch mehr Mitarbeiter und hat deshalb die Kontakte in die Wissenschaftslandschaft weiter ausgebaut. An der Fachhochschule Jena stiftet Dotsource inzwischen 2 E-Commerce-Studiengänge und spricht darüber hinaus gezielt Quereinsteiger an.
Beispielsweise produziert jetzt so eine Universitätsstadt wie Jena jetzt relativ wenig Informatiker und Wirtschaftsinformatiker, aber sie produziert zum Beispiel auch Historiker oder Soziologen. Diese geisteswissenschaftliche Ausbildung, die sorgt halt dafür, dass die Leute eben lernen, analytisch zu denken. Und dadurch, dass sie eben jung sind, können die auch digital denken. Und die werden umgeschult und kommen dann eben zum Einsatz, zum Beispiel als Projektmanager oder als Berater oder sogar als Softwareentwickler.
Für das Wachstum sind die Weichen bereits gestellt. Gerade hat Dotsource ein Grundstück in Jena gekauft. Dort soll die neue Firmenzentrale entstehen.
Über die Digitalagentur Dotsource Sven Kochale. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Darin auch nochmal die Lage der Banken. Zunächst geht es aber um den Rückzug des britischen Premiers Boris Johnson.
So stellt das Handelsblatt klar: Am Ende ist Johnson über sich selbst und seine Charakterschwächen gestolpert. Fatal für Großbritannien war es jedoch, dass der Premier keinen Plan hatte, um das Land aus der schwersten Wirtschaftskrise seit einem halben Jahrhundert zu führen. Großbritannien schafft es bislang nicht, seine Bürger so auszubilden und seine Wirtschaft so zu organisieren, dass die Briten nicht nur in der Finanzwelt der Londoner City reüssieren, sondern auch im verarbeitenden Gewerbe in der Champions League mitspielen können. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert den Plan von Finanzminister Lindner, die Schuldenbremse im nächsten Haushalt wieder einzuhalten. Weil die deutschen Staatsschulden durch die Corona-Krise angestiegen sind, erhielt Lindner Beifall. In Wahrheit ist seine Politik nicht nur kurzsichtig, sondern grundsätzlich falsch. Es zeichnet sich ab, dass seinem Sparkurs wichtige Ausgaben zum Opfer fallen. Zum Beispiel erhalten die Jobcenter eine 500 Millionen Euro weniger. 2023 die Schuldenbremse einzuhalten, dürfte es auch unmöglich machen, die Bürger erneut von der hohen Inflation zu entlasten. Die Frankfurter Rundschau geht auf die Grundsteinlegung bei Volkswagen für den Bau einer eigenen Batteriefabrik ein. Mit der Vision, massenhaft Batterien herzustellen, wären VW-Manager von ihren Chefs vor einigen Jahren noch zum Arzt geschickt worden. Jetzt gründet der Konzern ein Unternehmen dafür, baut eine riesige Fabrik, plant 5 weitere und will zum Batteriespezialisten werden. Das Risiko bleibt, wie in der gesamten E-Strategie, spielt der Konzern auch hier alles oder nichts. Aber wenn es jemand tragen kann, dann dieser Riesenkonzern. Wenn es gelingt, wird VW nicht nur die eigene Versorgung sichern und Arbeitsplätze an einem alten Industriestandort, sondern auch ein Milliardengeschäft erschließen. und das Land hätte einen globalen Spieler in einer Zukunftstechnologie. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Zinspolitik der deutschen Banken. Fast kann man den Eindruck haben, viele Banken sind überrascht worden davon, dass es überhaupt jemals wieder positive Zinsen gibt. Eine ganze Reihe deutscher Institute befindet sich noch mittendrin in Rechtsstreitigkeiten über die Zulässigkeit von Negativzinsen. Diese Ära scheint nun zum Glück vorbei. Und erste Institute bieten sogar wieder positive Zinssätze auf dem Tagesgeldkonto an. Zum Teil scheint es nur um Brot und Spiele zu gehen, um das Kundenvolk bei Laune zu halten. Finanziell gesehen sind selbst die höheren Zinsen marginal und nach Abzug der Inflation tiefrot.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Warmwasserrationierung und die Folgen, wie Rechtsextreme in Sachsen versuchen, die Energieknappheit auszuschlachten. Dazu gleich mehr dann in Deutschland heute hier nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.